Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Ich lade Sie nun herzlich ein zu den Reisenotizen aus Deutschland und der Welt, zu unserer kleinen Weltreise. Diese führt uns gleich in den Libanon, von dort auf die Annapurna, 8091 Meter hoch im Himalaya. Und ich spreche dann gleich mit einem, der dort oben war, nämlich der Südtiroler Extrembergsteiger Hans Kammerlander. Das wird dann ab 10 nach 12 sein. Danach reisen wir an den Iseosee in der Lombardei in Erinnerung an den Künstler Christo und auch noch ins Kartoffelland. Das entdecken wir in Lübeln im Wendland. Ja, also eine Weltreise, die Sie, meine Damen und Herren, zu Hause, wenn Sie so wollen, im Lehnstuhl genießen können. Andrea Stopp reist mit Ihnen.
Es war sehr schön in Marokko, es war windig am Kap Horn. Es war überhaupt nicht billig auf Malle, schien's nicht so weit nur daheim, schien's nicht so weit nur daheim. Wir waren natürlich in Nepal, wir sind notgelandet in Bahrain, in Island, Island war versehen, ja. Schien's nicht so weit nur daheim, schien's nicht so weit nur daheim. Gesurft, gebiked, gewogt, gekitet, geflogen und gefahren. Auf Trekking-Tour, Segelturn, Diving, Carving, Rafting, Wahnsinn. Sabadibu, Sabadibai, schien's nicht so weit nur daheim. Sabadibu, Sabadibu, Sabadibai, schien's nicht so weit nur bei dir. Es war frisch auf Neufundland, es war Bombenstimmung in der Türkei. Wir waren spiritual attached in Indien, ja, am schönsten ist er weg nur daheim. Schönsten ist er weg nur daheim. Right. So Gott, Tasmanien, wir sind geritten in der Mongolei. Wir haben ein Haus besichtigt in Marktl, von da ist gar nicht mehr weit bis daheim. Da ist überhaupt gar nicht mehr weit bis daheim. Gesurft, gebiked, gewogt, gekitet, geflogen und gefahren. Auf Trekking-Tour, Segelturn, Diving, Carving, Rafting, Wahnsinn. Sabadibu, Sabadibu, schien's nicht so weit nur daheim. Sabadibu, 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 schien's nicht so weit nur bei dir. Right up in there. Sabadibu, 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 schien's nicht so weit nur daheim. Sabadibu, 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 schien's nicht so weit nur daheim. Sabadibu, 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 schien's nicht so weit nur daheim. Sabadibu, Sabadibu. die Buse, die Beine.
Naja, man kann natürlich auch von daheim die schönsten Entdeckungsreisen unternehmen. Armchair Traveling nennt man das wohl. Also Beirut. Beirut ist seit 2014 die Nummer 1 unter den 7 neuen Weltwunderstädten. Die UNESCO hat sich zwar von der umstrittenen Wahl distanziert, aber was wäre ein Besuch der libanesischen Kapitale ohne einen Ausflug in eine der schönsten Tropfsteinhöhlen unseres Planeten? Am Rande von Beirut in einem kleinen Tal gelegen liegt Jeita Grotto. Das sind weiße und rote Kammern, steinerne Säulen, Pilze und Vorhänge. All das zusammen bildet eine bizarre Wunderwelt aus Stalaktiten und Stalagmiten. Die Höhlen von Jeita sind wahrscheinlich ein Wunder an Formen und Farben mit dem längsten Stalaktiten der Welt. Das Team um Direktor Nabil Haddad bemüht sich, die Höhlen nachhaltig zu erhalten, die einst im Bürgerkrieg als Munitionslager dienten. So, ich überlasse Sie jetzt Saskia Guntermann und Michael Marek.
Vielleicht ist das alles wie auf einem halluzinogenen LSD-Trip. Bunte, fantastische Gebilde mit Kreisen und Spiralen, Sprossen und Türmen bauen sich auf. Riesige Zwiebelknollen, überdimensionale Brokkoliröschen und Pilze von imponierenden Ausmaßen erscheinen im geheimnisvollen Halbdunkel. Links ein Nest Monstereier, wie aus den Alien-Science-Fiction-Blockbustern. Daneben ein denkender Philosoph mit gekrümmten Rücken, rechts ein gesichtsloses Geistwesen mit Speeren bewaffnet. Alles wie schockgefroren und viel zu groß geraten. Ein Rauschzustand, eine göttliche Komödie? Nein, es sind Tropfsteine, hunderte Meter tief im Berg versteckt.
The name of the grotto is Jeita.
Is there a meaning of the name?
No, because the city as a village here is named Jeita.
How big is the grotto?
It's 2.2 kilometer and you only can walk 700 meter.
Jeita Grotto heißt die Höhle, erklärt Shadi in gebrochenem Englisch. Der junge Mann wurde hier in der Nähe in Souk Mikael geboren, einem christlichen Städtchen am Rande des Libanongebirges. Jetzt arbeitet er als Führer und erklärt den Touristen, dass die kleinere Höhle 2,2 Kilometer lang ist und 700 Meter davon begehbar sind. Nachher Al-Kalb, knapp 20 Kilometer nordöstlich vor den Toren Beiruts. In dem kleinen Seitental befinden sich zwei der außergewöhnlichsten Tropfsteinhöhlen der Welt. Die Schönheit dieses Naturwunders aus Stalaktiten und Stalagmiten ist atemberaubend. Eine Sehenswürdigkeit, die wohl kaum jemand im Libanon vermuten würde und die gleichzeitig als eine der wichtigsten Touristenattraktionen im Zedernstaat gilt.
In 1836. The lower cave and the upper cave in 1956.
1836 wurde die größere untere Kalksteinhöhle entdeckt. Per Zufall, erzählt Shadi. Auf einem Jagdausflug hatte der US-Amerikaner William Thompson einen Schuss abgegeben. Das anschließende Echo machte den Missionar auf die Höhle aufmerksam. Danach wurde Jeita Grotto systematisch erforscht. Erst 1956 wurde auch die obere Höhle entdeckt. In den 1960er Jahren bohrte man hier einen über 100 Meter langen Tunnel in den Berg, um die Höhle für Besucher zu öffnen.
Es geht hier darum, die Tropfsteinhöhle, diese Dimension ist eine sehr fragile, sensible Biotop. Man muss sehr extrem darauf achten. Also viele Tropfsteinhöhlen in Deutschland sind leider krank. Man sieht die im Harz oder woanders, die sind alle matt.
Ihren jetzigen guten Zustand verdankt Jeita Grotto ihrem Direktor Nabil Haddad. Der Maschinenbauer promovierte Anfang der 1990er Jahre in Norddeutschland und kehrte danach in seine Heimat, den Libanon, zurück, um mit dem in Deutschland erworbenen Fachwissen die Tropfsteinhöhlen herzurichten. Das fragile Ökosystem zu erhalten, darauf legt der 72-jährige Ingenieur großen Wert. Zum Beispiel sind in Geita Grotto Kaltlichtquellen installiert, damit die Tropfsteine weiterhin hell und nicht matt erscheinen.
Also wir benutzen das sogenannte Kaltlichtsystem, also Leuchtkörper, die keine Wärme abgeben. Also wird nicht umgewandelt, elektrische Energie in Wärme, sodass die Temperatur konstant bleibt. Jede Fluktuation oder Erhöhung der Temperatur bei der hohen Feuchtigkeit in der Grotte, da entstehen sehr schnell auf die Oberflächen der Stalaktiten und Stalagmiten Algen. Und das sind ja eine Krankheit, die man nicht so leicht beheben kann.
In der Tropfsteinhöhle gleiten wir in kleinen Elektrobooten über einen unterirdischen Fluss. Das gilt nicht für die regenreichen Wintermonate, wenn der Pegelstand dafür zu hoch ist und die Höhle dann manchmal geschlossen wird. Auf einer Strecke von bis zu 500 Metern gibt es sogar einen richtigen See. 16 Grad Celsius herrschen hier konstant. Durch die trockene Luft fühlt es sich erheblich kühler an. Die Felsen reichen hier so tief herunter, dass man die Köpfe einziehen muss. Dann öffnet sich plötzlich ein Raum, hoch und feierlich wie eine Kathedrale. Die Schulklassen und Gruppen junger Frauen und Männer, die draußen noch munter schwatzten, verstummen. Andächtig lauschen alle den Tropfen, die in regelmäßigen Abständen ins Wasser platschen.
Zusätzlich, was wir hier machen, ist, wenn irgendein Staub von außen kommt, wir behindern durch mehrere Türen. Und dann auch, was ist einmalig auf der Welt ist, wir waschen diese Grotte alle 6 Wochen. Damit das keine Ablage durch Staub von Klamotten oder Schuhen gibt. Also wie Sie sehen, das ist die Naturfarbe, bleibt das bei Gestein.
Während des libanesischen Bürgerkriegs zwischen 1975 und 1990 wurde Geita Grotto von christlichen Milizen als Munitions- und Waffenlager genutzt und dadurch arg zugerichtet, wie Direktor Nabil Haddad hervorhebt.
Dann entdeckten wir hier Felder der Minen, weil das war ein Munitionsdepot, diese Anlage. Da war alles zerstört. Sie können ein paar Bilder sehen, wie schlimm das war. Und bis jetzt haben wir 18 Personen Minen entdeckt und hatten wir ungefähr Zeit, 1,5 Jahre, um das alles aufzubauen. Und dann eröffneten wir das im Juli 1995, dieses Projekt. Und seitdem läuft das ziemlich gut.
Auf einem erschlossenen Wegenetz lässt sich das Höhlensystem gefahrlos besichtigen. Bisher sind etwa 10 Kilometer der Geita Grotto erforscht. Gerade wurde eine dritte Gewölbehöhle entdeckt. Haddad und sein Team befreiten die Grotten nicht nur von Kriegsschutt, um sie dem Fremdenverkehr zugänglich zu machen. Wir gehen den 750 Meter langen Fußweg entlang. Von hier aus lässt sich das Innere der Tropfsteinhöhle mit einer Vielzahl von Stalagmiten und Stalaktiten auf verschiedenen Ebenen bestaunen. Zum Beispiel den Höhepunkt eines jeden Besuchs, der 8,20 Meter lange und damit größte Stalaktit des Planeten, gewachsen in Zehntausenden von Jahren. Vermutlich waren die Kalksteinhöhlen nur in prähistorischen Zeiten bewohnt, erklärt Direktor Nabil Haddad und weist auf die Besonderheiten von Flora und Fauna hin.
Es gibt nur eine Sorte von den Tieren, blattert ab und zu hier drin. Das ist was blind und was lebt in Höhlen. Es gibt keine anderen Tiere, also im Wasser keine Fische. Noch gibt es Vegetation, also es gibt keine Pflanzen, die für Tiere Nahrungsmittel gibt. Wenn ich sage, das ist eine sensible Biotope, kann sehr leicht umkippen. Sogar anfassen der Steine, die noch im Entstehen sind. Wenn ich sie anfasse und meine Hand ist mit Fett behaftet und dann übertrage ich Fett von meiner Hand auf die Gesteine, dann ändere ich die Entstehungsgeschichte von einem Gestein. Deswegen sind wir strikt.
»1969 konnte der deutsche Komponist Karl-Heinz Stockhausen in der Grotte eines seiner Werke aufführen. Stimmung ist ein Klassiker der modernen Musikgeschichte für ein sechsstimmiges Vokalensemble, ergänzt durch Mikrofone und Lautsprecher. Die Grotte ist eines der schönsten Naturwunder im Nahen Osten, wie Direktor Nabil Haddad hervorhebt.
Die Höhe und die Größe, die Dimension, wir haben in dieser Jeta-Grotte wirklich einmalige Gesteine, also größter Stalaktit der Welt. Da kann man wirklich heulen vor der Schönheit, von der Faszination dieser Grotte. Ich habe sehr viele Grotten auf der Welt gesucht. Alle haben ihre speziellen Charakter und Schönheiten. Aber hier diese Dimension und jeder Meter ist anders. Die Dichtheit der Schönheiten ist selten.
Weiter geht es mit dem Taxi von Jeta Grotto nach Baalbek. Der berühmte historische Ort liegt in der fruchtbaren Beka-Hochebene. Links erhebt sich das Libanongebirge, rechts die Kette des Anti-Libanon. Nach einer Stunde Fahrt ein Schild am Straßenrand bei Shatoura, Frontière Syrienne. Ein Pfeil weist geradeaus, 20 Kilometer sind es von hier nur noch bis zur syrisch-libanesischen Grenze. Damaskus liegt knapp 70 Kilometer entfernt. Das Taxi biegt links ab nach Baalbek. Unterwegs gibt es Checkpoints der libanesischen Armee, ein gelangweilter Blick der Soldaten ins Wageninnere. Der Taxifahrer wird durchgewunken. Nach einer weiteren Stunde taucht Baalbek auf.
Baalbek is Phoenicians name. Baal, God of God, and Bek the valley.
Baalbek ist ein phönizischer Name. Baal bedeutet König der Götter und Bek ist die Ebene, Beka-Ebene. Die Griechen nannten die Stadt Heliopolis, Stadt der Sonne, weil es hier mehr als 300 Sonnentage im Jahr gibt. Und Baalbek liegt mit 1150 Metern auf dem höchsten Punkt der Beka-Ebene.
In the highest place in the Beka Valley is Baalbek, 1150 meters.
Mohammed Webe arbeitet als Fremdenführer seit fast einem Vierteljahrhundert. Er kennt wie kaum ein anderer die archäologischen Stätten in Baalbek mit den besterhaltenen und schönsten römischen Tempeln im Nahen Osten.
We have 13 temples. We have 3 now. Jupiter, Bek is Venus. 10 temples under the town is damaged from the earthquake.
Insgesamt gibt es hier 13 Tempel, 3 gehören zu den bekanntesten, der Jupiter, der Bacchus und der Venustempel. 10 Tempel liegen unter dem heutigen Baalbek und wurden durch Erdbeben zerstört.
Das Erste, was der Besucher von der riesigen Anlage wahrnimmt, sind die noch stehenden 6 korinthischen Säulen des Jupiter-Tempels. 22 Meter hoch ragen sie in den strahlend blauen Himmel und mit ihrer Querstützreihe über den Säulen geben sie eine Vorstellung von der Gewaltigkeit des Bauwerks. Allein die untersten Säulentrommeln wiegen pro Stück 62 Tonnen. Eine Machtdemonstration der einstigen Herrscher aus dem fernen Rom. Der gesamte Jupiter-Tempel umfasst den Eingang, den sechseckigen Vorhof, den großen Hof und schließlich den Tempel samt Altäre und Bassins für die Kulthandlung. Mohammed Webe.
Inside the tallest Roman pillars over the world, 22 meter.
In Baalbek gibt es die größten römischen Säulen der Welt. 22 Meter hoch mit einem Durchmesser von 2,20 Meter beim Jupiter-Tempel. Die Säulen des Bacchus-Tempels sind 18 Meter hoch und haben einen Durchmesser von 1,80 Meter. Auch der schwerste je von Menschenhand bewegte Granitstein der Welt befindet sich hier in Baalbek.
Even the largest stone over the world is in Baalbek.
Der großgewachsene Libanese mit seiner tiefen Stimme liebt solche Zahlenreihen und hofft vermutlich, seine Gäste damit zu beeindrucken. Mit Panama-Hut, dichtem grauem Oberlippenbart und kariertem Hemd entspricht der 65-Jährige dem Bild des ehrwürdigen Ortskundigen, der den Touristen aus aller Welt die UNESCO-Weltkulturerbestätte zeigt. Vornehmlich aus den USA, Großbritannien, Saudi-Arabien, Österreich und Australien. Die meisten Besucher kämen aber aus Deutschland und Frankreich, insistiert Mohammed Webe. Über Politik wolle er nicht sprechen, dafür umso mehr über die Schönheit der Ruinen, auf die er als Libanese stolz ist. Die Geschichte Baalbeks und die seines Landes erscheint bei ihm als eine endlose Folge von Eroberungen.
We have Phoenicians first.
Etwa um 1000 vor Christus kamen die Phönizier nach Baalbek. Ihnen folgten die Griechen von 333 bis 64 vor Christus. Die Römer herrschten im Libanon zwischen 64 vor bis etwa 320 nach Christus, gefolgt von den Byzantinern bis 636. Muslimische Araber besetzten das Land bis ins 11. Jahrhundert. Die christlichen Kreuzritter herrschten zwischen dem 11. und dem 13. Jahrhundert. Ihnen folgten die Mamelucken und schließlich die Osmanen für 4 Jahrhunderte von 1516 bis 1918. Nach der Niederlage des Osmanischen Reiches erhielt Frankreich das Völkerbundmandat zwischen 1918 und 1943. Seit 1943 ist der Libanon unabhängig.
French Mandate 1918-1943, then the Lebanese independence.
Unter Kaiser Augustus wurde etwa 15 vor Christus mit der Errichtung des Jupitertempels begonnen, der durch drei gigantische Steinblöcke abgeschlossen wurde. Diese gelten als die größten in der Antike jemals verbauten Bausteine der Welt. Ihr Gewicht beträgt durchschnittlich etwa 800 Tonnen.
And there is two kinds of stones. 95% limestones from the mountains of Baalbek, granite columns from Upper Egypt as well.
Archäologen schätzen, so Mohammed Webe, dass bis zu 25.000 Sklaven täglich in Baalbek weit ab der Küste hinter den Höhen des Libanongebirges arbeiteten. Sie errichteten den 88 Meter langen und 48 Meter breiten Jupitertempel mit seinen einst 54 Säulen. Wie bewegten die Sklaven diese tonnenschweren Gewichte? Auf Holzkufen und mit Muskelkraft, so jedenfalls lautet eine gängige Lehrmeinung.
Wir stehen jetzt vor dem Venustempel. Im Inneren der Tempelanlage haben wir den Jupiter- und den Bacchus-Tempel. Bacchus war der Gott des Weines, Venus die Göttin der Schönheit und der Liebe, Jupiter die oberste Gottheit der Römer. Wie hat man die Tempel gebaut? Ähnlich wie die Pyramiden in Ägypten. Man benutzte für den Transport der Steine eine Art Flaschenzug. Die Granitsäulen kamen übrigens aus Ägypten.
But the granite pillars is come from Egypt.
Südlich des Jupitertempels steht der Bacchus-Tempel. An den Portalseiten der großen, fast 13 Meter hohen Tür sind Darstellungen von Wein- und Mondkapseln eingearbeitet. 33 Stufen führen auf einer Freitreppe zum Eingang des Tempels hinauf, der seinerseits auf einem 5 Meter hohen Podium gebaut ist. Das monumentale Portal und der Blick in das reich verzierte Innere des Tempels gehören zum Schönsten, was Baalbek den Besuchern zu bieten hat.
How transport the granite from Egypt to Baalbek and boat to Tripoli north of Lebanon?
Wie transportierte man den Granit von Ägypten nach Baalbek? Zunächst mit dem Boot nach Tripoli im Norden des Libanon. Von Tripoli bis Baalbek legte man die Säulen auf Baumstämme, die dann rollend bewegt werden konnten. Aber das war natürlich schwierig, denn zwischen den beiden Orten liegen die Berge. Stellen Sie sich vor, der Weg von Tripoli über Homs im heutigen Syrien nach Baalbek betrug mehr als 250 Kilometer.
He take the way Tripoli via Homs and Syria Baalbek more 250 Kilometer.
Lag das antike Baalbek im Zentrum der Zivilisation, so befindet es sich heute eher an seiner Peripherie, sagt Mohammed Webe. Im Winter, wenn manchmal Schnee auf die Tempel fällt, kommen weniger Touristen. Und der Krieg in Syrien, der nicht weit entfernt ist, zieht die Touristen auch nicht an.
Please tell us, where are you from?
We're from Baskinta.
And in which class you are?
Grade 9.
And now it's history lesson for you.
Yes. We're studying the history of Lebanon. We're here on a trip just because.
Dabei liegt eine seltsam friedliche Stimmung über der historischen Stätte, die einst so hoch war wie das Kolosseum in Rom. Es sind kaum Menschen zu sehen, eine Handvoll Touristen und eine Schulklasse, die sich in der Weite des Areals verlieren. Es scheint so, als wären sie die ersten Besucher seit Jahrzehnten hier, wo die Zeit stillzustehen scheint. Ein Ort, an dem so vieles vorbeigegangen ist. Die industrielle Revolution, Kultur- und Religionskämpfe, heiße und kalte Kriege, das Internet, Reichtum und Armut, Elend und Überfluss, all der Wandel, den die Menschheit über den Planeten Erde gebracht hat.
Baalbek wurde auch der Garten Roms genannt, wegen des fruchtbaren Ackerlandes. Deshalb kamen die Römer hierher und errichteten drei Tempel zu Ehren von Jupiter, dem König der Götter, zu Ehren von Bacchus, dem Gott des Weines, und zu Ehren von Venus, der Göttin der Schönheit.
Sechs Säulen des Jupiter-Tempels haben die Jahrhunderte überdauert. Neben der Zeder sind sie das Wahrzeichen des Libanon und zieren sogar die Banknoten des Landes. Vieles gäbe den Archäologen noch immer Rätsel auf, sagt Mohammed Webe. Warum die Tempelanlage so wichtig war für die Römer, da ist sich der Libanese allerdings sicher.
Because this is the worship for the pagan, how Jerusalem for Christian, Mecca for Islam, Baalbek for the pagan, the heiden.
In Baalbek verehrten die Heiden ihre Götter. Was Jerusalem für das Christentum ist, Mekka für den Islam, das ist Baalbek für die Heiden.
Heute ist das ehemalige Heliopolis Schauplatz für das alljährlich stattfindende internationale Sommerfestival. Der Bacchus-Tempel von Baalbek als internationale Kulisse und Bühne, auf der Herbert von Karajan und Kurt Masur dirigierten, Miles Davis spielte, Placido Domingo, Sting, Joan Baez, Elton John und Ella Fitzgerald sangen und bejubelt wurden. Während des libanesischen Bürgerkriegs machte das Festival eine lange Pause. Als vor ein paar Jahren der Islamische Staat Palmyra zerstörte, in den Libanon einzusickern versuchte und im nördlichen Hinterland von Baalbek erbittert gekämpft wurde, verlegte man das Festival an einen anderen Ort. Aber nur einen Sommer lang. Die Angst vor dem IS ist gewichen. Während es dämmert, ruft der Muezzin, Götterdämmerung, in den Ruinen von Baalbek. Zeit, nach Beirut zurückzukehren.
Unterwegs im Libanon waren Saskia Guntermann und Michael Marek. Sie erzählten uns von Geistern und Göttern. Von einer Göttin wird gleich die Rede sein, die Annapurna, zehnthöchster Berg der Erde. So wird die Göttin Parvati auch genannt, in der Übersetzung die Bergestochter. Während Sie die Nachrichten hören, stellen wir eine Verbindung mit Hans Kammerlander her, zurzeit in seiner Heimat Südtirol. Er wird uns erzählen von der Annapurna, denn er war oben wie nur ganz wenige Menschen auf dieser Welt.
يا عاشقة الورد إن كنت على وعدي يا عاشقة الورد إن كنت على وعدي فحبيبك منتظر يا عاشقة الورد فحبيبك ما السهر
Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Der Sonntagsspaziergang mit den Reisenotizen aus Deutschland und der Welt meldet sich hier Andreas Stopp am Mikrofon. Unser einer im warmen Studio sitzend hier im Köln im Studio 1 im Deutschlandfunk mag sich das gar nicht vorstellen. Ich kann es mir auch nicht vorstellen. Der zehnthöchste Berg der Erde, 8091 Meter hoch in Nepal, Himalaya. Gerade mal 200-300 Menschen waren dort überhaupt oben seit dem 3. Juni 1950. Damals gelang einer französischen Expedition die Erstbesteigung. Und einer, der dort oben war, mit dem sind wir jetzt telefonisch verbunden. Grüß Gott, Hans Kammerlander.
Ja, grüß Gott an alle.
Herr Kammerlander, wo erreichen wir Sie im Moment? Ja, nicht in Nepal.
Nein, normalerweise wäre ich dort, aber aufgrund von Corona war das natürlich alles unmöglich. Und jetzt bin ich natürlich zu Hause in Südtirol und habe ein bisschen eine ruhige Zeit.
Und Ihr Zuhause ist Sand in Taufers, wenn ich das richtig weiß. Das ist ein Seitental des Pustertals. Das geht von Bruneck ab. Da sind Sie zurzeit.
Ja, genau, ist der hohe Norden Südtirols. Wir, wenn wir rausschauen, haben heuer noch Schnee oben in den Bergen. Aber es ist alles ein bisschen ruhiger in diesem Frühling. Mhm. Aber jetzt, der Sommer steht vor der Tür und dann, ich denke da immer positiv.
Aber die Stimmung ist trotzdem ein wenig gedrückt, denn Sie haben mir gerade die 10 Sekunden, die wir vorher haben reden können, erzählt, dass es heute Nacht einen Unfall gegeben hat.
Ja, leider Gottes ist ein Bergrettungskolleg, der Leiter unserer Ortsstelle, bei einer Übung tödlich verunglückt, ist ausgerutscht und in einen Wildbach runtergefallen und da war nichts mehr zu machen. Schade, ein ganz engagierter, toller und vor allem auch sicherer Bursche.
Hans Kammerlander, was können wir daraus lernen? Sie waren auf diesem zehnthöchsten Berg der Erde, der als extrem gefährlich und ausgesetzt gilt. Sie sind heil und lebendig wieder runtergekommen. Und dann trifft es jemanden aus Ihrer Freundschaft, aus Ihrer Bekanntschaft in der Nachbarschaft in einer vergleichsweise doch relativ ungefährlichen Gegend. Was lernt man als Mensch, was lernt man als Bergsteiger daraus?
Ja, das ist immer wieder so. Ich habe das öfters erlebt mit Freunden und selbst ist es auch einige Mal passiert. Dort, wo es eigentlich an sich ungefährlich ist, ist vielleicht die Konzentration nicht voll da. Und da passiert schnell was in schwierigen Situationen, da ist man voll konzentriert. Das ist eigentlich weniger gefährlich, glaube ich. Mhm. Und ja, leider. Mhm. Aber die Schicksalsschläge, die passieren oft, dass jemand eine schwierige Wand hochklettert, über einen relativ leichten Normalabstieg absteigt und einen Stolperer macht und schon, das ist halt nicht erlaubt in vielen Situationen.
Darf sich kein,
weil da ist kein Fangnetz und oder Reifenstapel wie bei Formlines. Da sind die Fehler nicht erlaubt.
Ja, keinen Fehler darf man sich erlaubt. Gehen wir mal zurück ins Jahr 1985. Damals, am 24. April, standen Sie oben. Das war seinerzeit die 12. Besteigung dieses Berges überhaupt. Und Sie waren mit einer Gruppe dort, unter anderem mit Reinhold Messner. Und es bedurfte eines blitzschnellen Entschlusses, dass Sie überhaupt hinaufgekommen sind. Erzählen Sie uns bitte davon.
Ja, das war unser Ziel, war eine neue Route durch die Nordwestwand, was uns dann auch gelungen ist. Aber ja, ich persönlich natürlich, wenn ich den Berg ein Bild sehe oder vom Berg höre, sind Emotionen drin, starke Erinnerungen und ganz große Bewunderung natürlich den Erstbegehren vor so vielen Jahren mit der Ausrüstung von damals. Also ich habe heillosen Respekt von diesen Pionieren. Ich verneige mich von der Leistung von denen. Inzwischen ist alles ein bisschen leichter geworden. Wir haben die Ausrüstung viel besser und vor allem das Ausschlaggebende. Wir haben inzwischen doch einen sehr guten, zuverlässigen Wetterbericht, der uns die Tage voraussagt. Und da kann man schon ganz anders planen.
Das hatten die
früher immer einfach, ja, ich sag, früher haben wir einfach in der Früh rausgeschaut aus dem Zelt und haben entschieden, so wie das der Bergbauer gemacht hat. Er hat rausgeschaut und hat gedacht, oh, das Wetter wird wahrscheinlich schön bleiben ein paar Tage, ich kann jetzt das Gras mähen. Aber inzwischen ist es anders.
Inzwischen ist es anders. Ist es vielleicht auch ein Verlassen auf die moderne Technik, die viele Menschen dann in den Bergen vielleicht auch ein wenig sorglos sein lässt? Man schaut aufs Handy, man glaubt sich perfekt informiert über alles. Braucht es nicht letztendlich doch noch diesen Sinn, dieses Gespür, was man selber als Mensch haben muss?
Ja, natürlich. Die Technik soll eine Hilfe sein, aber nicht das Ein und Alles. Das sieht man sehr oft, dass sich die Leute viel zu sehr an die Technik verlassen. Und gerade so Wetterentwicklungen im Hochsommer, die können so örtlich sein, dass einfach sich Gewitter entwickeln, ganz spontan. Und das muss man halt auch noch ein bisschen beobachten.
Das ist die Annapurna. Und ich habe gelernt, das heißt, die Annapurna ist eigentlich ein langgezogener Kamm. Wie haben wir uns das vorzustellen? 5 Tage haben sie, glaube ich, gebraucht. Es ist extreme Lawinengefahr herrscht dort. Es ist Eis, es ist Schnee. Was sind die Hauptherausforderungen? Ist es die Kondition? Ist es das Atmen?
Ja, natürlich der hohe Berg. Die große Schwierigkeit ist natürlich immer vorausgesetzt, wenn jemand ohne Sauerstoffmaske unterwegs ist, ist die Höhe. Und dann natürlich auch die Kälte. Und es sind ganz andere Dimensionen, auch was die Lawinen anbelangt, diese Eislawinen. Und die Annapurna ist ein Berg, der wird nie geeignet sein für Massentourismus, so wie am Everest, wo der normale Aufstieg technisch nicht schwer ist. Die Annapurna hat keine leichten Möglichkeiten hochzukommen. Auch die sogenannte Normalroute, die ist extrem gefährlich. Und die anderen Routen oder die anderen Wände auf diesem Berg sind alle technisch sehr, sehr, sehr anspruchsvoll. Und ich habe es auch erlebt, wir sind am Limit geklettert, waren zu 6 und abwechselnd haben wir versucht, den Weg nach vorne frei zu kriegen. Und da ist auch ein riesiges Glück gehabt. Einer unserer Freunde ist ausgerutscht mit einem kleinen Schneerutsch weg und ist 500 Höhenmeter in dieser Wand abgestürzt und gerade vor einem noch weiteren 1000 Meter Abgrund ist er hängen geblieben. Mit Prellungen ist er aus eigener Kraft abgestiegen. Also sowas erlebt der Mensch alle 10.000 Jahre einmal oder überlebt der Mensch einmal. Und dass der überlebt hat, ist mir viel, viel wichtiger als unser Volk in dieser wunderschönen Wand. Aber leider Gottes hat ihn, das war Reinhard Batscheider, ein Südtiroler Freund, hat ihn dann doch ein paar Jahre später in den Westalpen erwischt.
Das, was Sie uns gerade erzählt und berichtet haben, ist das Beispiel dafür, dass Sie, wenn man verfolgt, was Sie sagen, was Sie erzählen und auch in Ihren Vorträgen, dass Sie sehr viel von Gipfelglück sprechen und weniger vom Gipfelerfolg?
Ja, es ist einfach. Ich sage immer wieder, wenn ich so begonnen habe als junger, motivierter Bergfreund, da war ich auf irgendwelchen Gipfel, egal ob es die drei Zinnen waren oder das Matterhorn. Und da oben habe ich das Gefühl gehabt, ich bin einfach endlos glücklich. Und später als Profi, da war ich auf einmal an der Seite von Messner mittendrin in diesem Alpinwettlauf und da habe ich, wenn ich es im Nachhinein jetzt sehe, da habe ich immer wieder das Gefühl gehabt, wenn wir ein Ziel erreicht haben, das war jetzt ein Gipfelerfolg, das große Glück hat einfach ein bisschen gefehlt, weil das nächste Ziel schon wieder vor Augen war. Und jetzt mache ich es ruhiger ein bisschen und spüre wieder mehr, ja, dieses Glück, das ist wieder schön geworden, weil ich nicht mehr so den Wettlaufgedanken in mir habe.
Das ist das, was der normale Mensch wahrscheinlich als Genussbergsteigen bezeichnet, dass also die Freude und die Erfüllung in positiver Sinne, ohne extreme Angst haben zu müssen, überwiegt.
Ja, sicherlich. Ja, das Thema Angst ist sowieso ein Ding. Man muss versuchen, auch wenn man das schon diesen Wettlauf und das annimmt, muss man auch versuchen, mit der Angst klarzukommen. Die Spannung soll bleiben, das ist ganz wichtig, aber die Angst, die blockiert den Körper. Und ich habe es auch die letzte Zeit so ein bisschen erlebt, teilweise ein bisschen gestaunt, was eigentlich Angst ausmacht, jetzt auch in dieser Corona-Zeit, wie schnell die Leute doch extrem ängstlich werden. Und ja, da habe ich ein bisschen eine andere Einstellung bekommen. Kann ganz gut mit gewissen Gefahren umgehen.
Ja, das haben Sie ja bewiesen durch Ihr bergsteigerisches Können. Wenn Sie dort oben, wenn Sie zurückdenken, und Sie sagten uns gerade, Sie hingen dort zu sechst auf diesen extrem schwierigen Berg. Ist man da letztendlich, waren Sie letztendlich allein für sich und dann auch der Gipfelanstieg mit Reinhold Messner zusammen, fühlt man sich wirklich zu zweit oder ist man tatsächlich doch eher zurückgeworfen auf sich selbst?
Ja, natürlich, weil mir mein Gipfel nur zu zweit erreicht, eben mit Messner, und waren großteils davon selber gestellt. Mir haben das Seil nicht so viel eingesetzt, weil es da oben in diesen extremen Situationen, in das Sichern und so weiter, wird so extrem kompliziert und es wird alles langsam. Und ich sage so, wenn man das Seil verwendet, dann muss das auch passen. Ein Seil haben, was fast nur Dekoration ist, ist eine zusätzliche Gefahr. Da ist einmal das Seil weg und verlässt sich einfach auf sich selber. Und das haben wir halt auch gemacht. Aber ja, diese Annapurna-Wand, diese Nordwestwand, ist etwas in meinem Leben, was mich brutal ans Limit gebracht hat. Und ja, dadurch ist natürlich auch die Erinnerung so stark, so intensiv. Aber trotz allem, ich stufe die Leistung der Pioniere, stufe ich im Gesamten gesehen, höher ein als unsere Leistung, egal ob sie viel erleben dürfen. Zum Beispiel auch eine erste Skiabfahrt vom höchsten Berg, vom Everest. Und das sind schon spezielle Schlagzeilen gewesen oder Schlüsselmoment in Alpinismus. Aber trotz allem, ja, die Leute vor so vielen Jahren, die haben nicht das große Wissen gehabt, die haben alles probiert. Also ganz stark, was die getan haben. Aber ja, aber auch das Risiko, was die eingegangen sind, war im Endeffekt viel höher als das, was wir eingehen.
Also auch ein ausgewogenes Verhältnis zwischen dem Kampf mit dem Berg, denn ein solcher ist es ja, und auf der anderen Seite dieser immense Respekt, den ich Ihren Worten anmerke vor dem Berg. Haben Sie eigentlich Ihre Bergliebe, Hans Kammerlander, haben Sie die weitergeben können, zum Beispiel an Ihre Tochter?
Nein, leider Gottes nicht. Meine Tochter, die ist 12 Jahre, die lebt in Hamburg, ist nur in den Ferien bei mir, und mit Wandern direkt, das ist nicht so.
Bedauern Sie das?
Es ist so, ich probiere, und das mag sie gern, ihr die Natur ein bisschen näher zu bringen, aber wenn sie nicht unbedingt das große Interesse Klettern hat, ist mir persönlich lieber. Weil wenn ich sehen würde, dass die da rausgeht und klettert, ich kenne den Berg und ich glaube, ich würde mir da irgendwie Sorgen machen.
Ja, das kann.
Also das muss nicht sein.
Das muss nicht sein, das kann mir gut vorstellen, dass man sich da Sorge macht. Welche Werte sind für Sie inzwischen sehr wichtig, Herr Kammerlander? Wir wissen über Sie, Sie haben Grundschulen gegründet und Waisenhäuser. Was folgt aus einer solchen Vita, wie Sie sie haben, die so eng verbunden ist mit dem Berg und mit der Auseinandersetzung mit dem Berg? Was folgt daraus fürs eigene Leben, für Ihre Werte?
Ja, natürlich. Ich habe viel erleben dürfen. Jetzt habe ich durch das, weil ich den Wettlauf nicht mehr so machen möchte, ich habe mehr Zeit, wenn ich aufbreche, wieder das Ganze um die Berge herum zu erleben. Die Menschen, die Kulturen. Und wir haben im Lauf der letzten so 25 Jahren doch, wir sind ein kleiner Freundeskreis, in dem armen Land Nepal viel gemacht und haben 26 Schulen aufgebaut, draußen im Gelände. Und wir haben drei Kinderheime, Waisenkinder. Wenn ich jetzt so ein Waisenheim besuchen kann, weil ich ja mehr Zeit habe, wenn ich in ein Land bin, und da bin ich jedes Jahr ein paar Mal, dann bin ich einen halben Tag da drin. Und ja, ab und zu, wenn ich rausgehe, habe ich das Gefühl, das ist schöner gewesen, dieser halbe Tag, als alle 8000er zusammen. Und das ist auch schön, wenn ich jetzt so viel mehr Zeit habe, mich mit dem Thema zu beschäftigen. Aber der Berg wird immer für mich da sein. Ich habe viel schöne Erinnerungen, aber für mich sind einfach die Ziele wichtiger als die Erinnerungen.
Hans Kammerlein, wir müssen auch sagen, das dürfen wir ja, Sie sind 63 Jahre mittlerweile alt. Und wenn wir zum Schluss unseres Gesprächs nochmal kurz hinaufgehen, zurückgehen und Sie sich an das Jahr 85 erinnern und wie Sie dort oben in dieser extremen Gefahr hinaufgestiegen sind Richtung Gipfel. Woran haben Sie gedacht? Denkt man da überhaupt an etwas oder hat man nur das letztendlich Überleben im Sinn?
Ja, mir war es, was für mich sehr ein bisschen stressig war. Wir haben auf einem gewissen Punkt in dieser Wand alle Möglichkeiten für einen Rückzug hinter uns gelassen. Wir sind einfach nach vorne. Und dann natürlich, der Gipfel ist vor dir, du beilst nah an, aber es war eine brutale Belastung. Wie kommen wir hier durch diese Wand runter? Und die große Freude und die Genugtuung, auch natürlich muss man sagen, ein gewisser Stolz, sportlicher Stolz, das kommt alles erst, wenn du herunten bist im warmen Basislager, wenn du Tasse Tee in der Hand hast. Dann die folgenden so Tage, Wochen, die sind schon ganz, ganz stark. Aber ja, einmal gemacht haben, so eine Wand oder so am Berg ist schon schön, aber ein zweites Mal würde ich das nicht machen. Also das war schon sehr, sehr grenzwertig.
Also es war grenzwertig und ein zweites Mal nicht mehr machen. Aber ich glaube, das sind auch Dinge, die lassen sich weder wiederholen noch irgendwie noch einmal Revue passieren lassen. Und Hans Kammerlein, ich danke Ihnen sehr herzlich, dass Sie zur Verfügung gestanden haben hier heute Morgen im Deutschlandfunk mit Ihrer Erinnerung. Was haben Sie heute Nachmittag vor?
Ich bin jetzt bei uns in Südtirol, ist heute ein bisschen schlecht Wetter. Und ja, ich habe im Kopf ein bisschen einen Plan zu machen für das nächste Jahr. Ich bin ja auch Bergführer, was mir Freude macht. Und dann mache ich ein bisschen ein Programm und da habe ich 1000 Ideen im Kopf.
Das glaube ich, ja. Dass Ihnen nicht langweilig wird, Hans Kammerlein. Wir danken herzlich, dass Sie heute Morgen bereit waren, uns zu erzählen in Erinnerung an die Erstbesteigung der Annapurna von 1985 waren Sie dort oben. Danke und weiterhin Bergheil Ihnen nach Sandhintaufers in Südtirol.
Dankeschön und Grüße an alle. Danke.
Jetzt habe ich mich ein bisschen verplaudert mit Hans Kammerlein und mein ganzer Zeitplan ist durcheinander geraten, aber das macht nichts. Ich weiß eines sicher, und zwar, dass wir jetzt am Iseosee verabredet sind in der Lombardei. Also der gute Hans Kammerlein, da hätte es gar nicht so weit bis dorthin. Und ich bin mir auch sicher, er kennt diesen See, ist nicht sehr weit vom Gardasee, auch ein Nachbarsee eben in Oberitalien. Und dieser Iseosee erzählt meiner Kollegin Christiana Coletti eine ganz besondere Geschichte. Denn im Jahr 2016 war sie dort und hat den Künstler Christo getroffen und beobachtet, wie er seine Installation dort vorbereitet und auf den Weg gebracht hat, auf auf dem Iseosee. Sie erinnern sich vielleicht, meine Damen und Herren, diese leuchtend gelben Matten, die über den See gelegt wurden zur Insel und man konnte dorthin dann spazieren. Ja, Christiana Coletti hat damals den Künstler getroffen. Natürlich hat sie seinen Tod ganz besonders getroffen und auch in diesem Sinne ihre Hommage an den Künstler Christo und an den Iseosee.
In den letzten Tagen stand ich oft lange am Fenster und schaute in die Ferne. Als ob ich dort, wie eine Fata Morgana am Horizont, eine schimmernde Farbe, ein leuchtendes Bild wieder entdecken könnte. Ich suchte nach meinen Erinnerungen an das schönste Reiseabenteuer, das ich in den vergangenen Jahren erlebt habe. Meine Reise an den Iseosee in Oberitalien. Auf den Spuren von Christo. Wer eine Leidenschaft für die Kunst entdeckt hat, ist von ihr wie besessen. Die Neugier, die Aufregung, die Vorfreude wirken wie Flügel. Es gibt keine unüberwindbare Distanz mehr, keine Hindernisse, keine zu große Mühe. So kam es, dass wir von Anfang an immer wieder dabei sein wollten. Der Kameramann Sebastian Eberle und ich, um die Entstehung des letzten großen Kunstwerks von Christo zu erleben, The Floating Piers. Von Ende Februar bis Anfang Juli 2016 fuhren wir mindestens 6 Mal aus Deutschland in die Lombardei zum Iseosee. Die Koffer waren stets gepackt. Es reichte ein Stichwort am Telefon. Wollen wir los? Am Anfang, als die ersten Pfeiler zur Befestigung von Ankern auf dem Grund des Sees eingebohrt wurden und die Struktur aus schwimmenden Würfeln noch kaum zu erkennen war, gab es fast keine Menschen und kaum andere Journalisten.
Nachher fahren wir sowieso nach Ponte Isola, Sebastian.
Ja.
Auf einer Bootsfahrt zu zweit konnten wir beobachten, was schon fertig war und ahnen, was noch gebaut werden sollte. Wir freuten uns über die Vorstellung, wie es später sein würde, auf den schwimmenden Stegen vom Örtchen Sulzano zu den Inseln Monte Isola und Isola di San Paolo auf dem Wasser zu laufen. Ende Februar schien uns die Natur noch im Winterschlaf zu sein. Die Luft war diesig und von der weißgrauen Farbe des Nebels umhüllt, kam uns der See wie eine verwunschene Landschaft vor. Still und geheimnisvoll. Wochen später sah die Welt am Lago di Seo schon ganz anders aus. Im April durften wir über dem See einige Runden drehen. Im Hubschrauber unseres neuen Freundes Angelo Ziliani, der bei der technischen Realisierung von The Floating Piers eine große Rolle spielte. Von ganz oben öffnete sich vor unseren Augen die Frühlingslandschaft des Iseosees mit hellgrünen Wiesen, blühenden Bäumen und Blumen. Die Spitzen der umliegenden Berge erhoben sich klar am Horizont. Wie eine Krönung des ganzen Schauspiels schwebten auf dem Wasser die noch weißen Stege Christus, die sein Team schon fast vollständig gebaut hatte. Unvergesslich, mein erster Hubschrauberflug.
Ciao, Lino.
Ciao.
Okay. Okay, okay.
Oi, ciao.
Hello, Angelo. Ciao.
Direttamente al centrale.
Ho capito.
Ok, 16 meter.
Sì.
8 meter.
Sì, mette giù il...
Yeah, exactly.
Die Begegnungen mit Christo an einer Baustelle außerhalb unserer vereinbarten Interviewtermine waren immer ein Höhepunkt. Auf seinem Schlauchboot kam er schnell wie der Blitz zum Ufer. Schon aus der Ferne konnte man ihn an seinen weißen, im Wind wehenden Haaren und seiner roten Regenjacke erkennen. Er kommt, er kommt.
She was the Lake Seule young lady, following me in the very warm days and rainy days.
Yes, we did.
Yes.
I saw you.
Ein über 80 Jahre alter Mann, der, wie ein ganz junger, enthusiastischer Künstler, von Dämon der Präzision besessen, jedes Detail seines Werkes geradezu kämpferisch verteidigt und bis zur letzten, kleinsten Schraube überprüft.
Stop everything. This direction out, not there.
So habe ich Christo erlebt. Ein Künstler von einem unbändigen Freiheitsdrang erfüllt, der sein Werk absolut selbst bestimmen möchte.
Escaping from a communist country, I escaped to be free artist and I will not give one millimeter of my freedom.
Ich bin aus einem kommunistischen Land geflohen. Ich flüchtete, um ein freier Künstler sein zu können. Ich würde auf keinen Millimeter meiner Freiheit verzichten. Das ist der Grund, warum ich diese Projekte mit eigenem Geld finanziere. Ich schulde niemandem etwas. Und ich mache das, was ich machen möchte.
Frei zu sein bedeutete für Christo, auch keine Diskussionen über Politik und Religion führen zu müssen.
Weil ich Kunst mache und dieses enorme Vergnügen habe, mich über Kunst zu freuen. An solche Dinge will ich nicht einmal denken. Ich habe nicht mehr lange zu leben und möchte mich über die Dinge freuen, die ich tun kann.
Genau diese Gefühle habe auch ich dank Christos Werk am Iseusee über die ganzen Monate hinweg empfunden. Was Freude und Freiheit bedeuten, konnte sein Publikum schon sehr früh spüren, selbst durch Freiheitsberaubung mit künstlerischen Mitteln.
Coming from communist country, escape from communist country, when the Berlin Wall was built in August of 1961, I was very.
Da ich aus einem kommunistischen Land geflüchtet war, als im August 1961 die Berliner Mauer gebaut wurde, war ich entsetzt wegen dieses Dramas, das um die ganze Welt ging. Ich schlug vor, in der kleinen Rue Visconti auf der Rive Gauche in Paris unseren künstlerischen eisernen Vorhang zu bauen. Die Installation im Juni 1962 dauerte nur wenige Stunden, vom Abend bis zum frühen Morgen. Und das war sehr wichtig, weil wir den Durchgangsverkehr in der schmalen Rue Visconti ganz gestoppt hatten.
This was very important work because we closed the circulation in small Rue Visconti.
Eine grenzüberschreitende Freiheit und ein harmonisches Miteinander der Menschen war das, was ich spürte, als ich am 18. Juni 2016 zum ersten Mal auf den 16 Meter breiten, orange-gelb leuchtenden Stegen der Floating Piers lief. Mir schien, als ob ich über pure Farbe auf dem Wasser gehen konnte, umgeben von Menschen, die wie ich diese Freude kaum fassen konnten. Wir wussten, dass dieses Wunder wie ein Regenbogen bald wieder verschwinden würde. Wie betrunkene Schmetterlinge an einem Sommertag kosteten wir den Augenblick mit all unseren Sinnen aus. Ich schaffe und zerstöre Werke, die Millionen gekostet haben. Sucht keine Symbole darin. Genießt die Landschaft. So Christo.
The people was waiting 3-4 hours to go to the piers. And in some way was there was this enormous patience and gentleness of the people.
Die Menschen warteten 3-4 Stunden, um auf den Piers zu laufen. Diese enorme Geduld und Behutsamkeit der Menschen. Ich war hin und weg. Keiner hat sich beschwert. Die Menschen standen und warteten darauf, auf die Piers zu laufen. Und das ist vielleicht das Schönste am Projekt. Wir haben 1,2 Millionen Menschen laufen lassen, um nirgendwo hinzugehen. Sie gingen nicht einen Freund besuchen oder shoppen. Alle gingen ins Nirgendwo.
Everybody walking to go nowhere.
Die Installationen von Christo kann man nicht besitzen. Meine Werke existieren in diesem kurzen, einmaligen Moment, sagte mir Christo damals am Iseusee, und werden dann für immer verschwinden, wie unser Leben. Das ist der Grund, warum sie eine Anziehungskraft ausüben, weil auch wir Menschen einmalig sind. Und wir möchten Zeuge sein von etwas, dass es nie mehr geben wird.
Nobody can buy this project. Nobody can own this project, because the expression of freedom. Because when you buy the works, you possess the work, and this is not possible. The exist in this brief, unique moment, and they will be gone forever, like our life. And this is why they have some kind of attraction, because all humans, they're unique. We all unique. There are nobody like us on the earth. And we like to be witness of something will never happen again.
Christiana Coletti mit ihrer persönlichen Erinnerung an Christo. Sie traf ihn 2016 am Iseo-See in der Lombardei. Ja, man möchte noch ein wenig melancholisch sein und bleiben, aber frisch geht es musikalisch weiter. Toto Cutugno singt: Ich will auf dem Lande leben, die Stadt geht mir auf den Geist.
Voglio andare a vivere in campagna, ah, ah. Voglio la rugiada che mi bagna, ah, ah. Ma vivo qui in città e non mi piace più. In questo traffico bestiale la solitudine ti assale e ti butta giù. Che bella la mia gioventù. Voglio ritornare alla campagna, ah, ah. Voglio zappar la terra e fare legna. Ma vivo qui in città, che fredda sta tribù. Non si può più comunicare, qui non si può più respirare, il cielo non è più blu. E io non mi diverto più. Al mio paese si balla, si balla, si balla. Questa notte un po' gitana di luna piena. Al mio paese c'è festa, che festa, che festa. Tutti in piazza da affacciati alla finestra. È un sogno niente più. Che bella la mia gioventù. Io che sono nato in campagna, ah. Ricordo nonno Silvio e la vendemmia, ah, ah. Ma vivo qui in città, dove sei nata tu. Fra la nevrosi generale, la confusione che ti assale ti butta giù. E io non mi diverto più.
Felix Mendelssohn Bartholdy, durch das schottische Hochland. An die Familie. Edinburgh, 28. Juli 1829. In Edinburgh ist es Sonntag, wenn man eben ankommt. Da geht man dann über die Wiesen auf zwei höllisch steile Felsen zu, die Arthur's Sitz heißen, und klettert hinauf. Unten gehen die buntesten Menschen, Frauen, Kinder und Kühe im Grün herum. Weit umher breitet sich die Stadt aus, wo in der Mitte die Burg wie ein Vogelnest am Abhang steht. Über die Burg hinweg seht ihr Wiesen, dann Hügel, dann einen breiten Fluss. Über den Fluss hinweg wieder Hügel, dann kommt ein ernsterer Berg, auf dem Stirlings Gebäude erscheinen. Das ist schon blaue Ferne. Dahinter steht ein schwacher Schatten, den sie Ben Lomond nennen. Alles das ist aber nur die eine Hälfte von Arthurs Sitz. Die andere ist einfach genug. Es ist die hohe blaue See, unermesslich weit, bedeckt mit weißen Segeln, schwarzen Dampfschornsteinen, kleinen Insekten von Kähnen und Böten, Felsinseln und dergleichen. Was soll ich's beschreiben? Wenn der liebe Gott sich mit Panoramenmalen abgibt, so wird's etwas toll. Wenige Schweizer Erinnerungen können dies schlagen. Es sieht alles so ernsthaft und kräftig hier aus. Es liegt alles halb im Duft oder Rauch oder Nebel. Dazu ist gar morgen ein Wettstreit der Hochländer auf der Bagpipe. Und so kamen viele in ihrem Anzug aus den Kirchen, führten ihre geputzten Mädchen siegreich am Arm, sahen stattlich und wichtig in die Welt hinein, mit den langen roten Bärten, den bunten Mänteln und Federhüten, den nackten Knien und ihre Sackpfeife in der Hand, gingen sie ganz ruhig vor dem halb zerstörten grauen Schloss auf der Wiese vorbei, wo Maria Stuart glänzend gelebt hat und wo sie Riccio hat ermorden sehen. Es kommt mir vor, als ginge die Zeit sehr schnell, wenn ich so viel Vergangenheit neben der Gegenwart vor mir habe.
Jetzt führen wir Sie noch in ein Rundlingsdorf. Es heißt Lübeln, liegt im Wendland. Und dort befindet sich seit rund 3 Jahrzehnten das erste, Achtung, Kartoffelhotel Deutschlands. Aber nicht nur das. Neben der alten Eiche in der Mitte des Dorfplatzes können sich Besucher im Rundlingsmuseum Wendlandhof Lübeln über die Geschichte dieser einzigartigen Kulturlandschaft informieren. Gegenüber backt die 81-jährige Hanna Miet seit 40 Jahren ihr gutes Brot. Franz Michael Rohm besuchte dieses Rundlingsdorf.
Etwa 5 Kilometer von Lüchow in Niedersachsen entfernt, nicht weit von der Grenze zu Sachsen-Anhalt, liegt der kleine Ort Lübeln. Knapp 20 Familien leben in dem Rundlingsdorf im Herzen des Wendlandes. Kreisrund um eine fast 100 Jahre alte Eiche sind die Fachwerkhöfe angeordnet. Einige gibt es seit mehr als 300 Jahren. Zu den Besonderheiten des kleinen Dorfes zählen das Rundlingsmuseum, der Brotverkauf von Hanna Miet und Deutschlands erstes Kartoffelhotel. Eröffnet wurde es von den Eltern von Olaf Stehr vor fast 30 Jahren.
Das Kartoffelhotel ist in einem alten Vierständer-Bauernhof untergebracht. Vierständer heißt, dass sozusagen dann ein richtiges Fachwerkhaus ist. Und vorne dieses große Fenster, was wir sehen, das war sozusagen die Grote Dörr, auf Plattdeutsch das große Tor. Und es war so groß, damit der Bauer mit seiner Ernte, mit dem Leiterwagen dann hier richtig reinfahren konnte. Und jetzt, wo wir hier gerade sitzen, da waren wirklich dann vor 200 Jahren, waren dann die Rindviecher, die Kühe, die hier sozusagen dann gehalten worden sind auf beiden Seiten.
Im großen Wirtschaftsraum befinden sich heute das Restaurant mit 50 Plätzen und die Küche. Auf die Idee mit dem Kartoffelhotel kamen Stehrs Eltern durch eine Notlage. Sie hatten in den 80er Jahren ein Ponyhotel in der Nähe.
Vor über 30 Jahren gab es mal ein relativ schlechtes Heu- und Strohjahr. Und da kamen dann meine Eltern auf die Idee, ein ganz besonderes Urlaubsangebot zu schaffen. Und zwar speziell so für Landwirte. Und der Clou war, am Ende des Wochenendes brauchten die halt nicht mit Geld zu bezahlen, sondern sie konnten mit Naturalien bezahlen. Gab es eine richtige Preisliste, das Wochenende kostet so und so viel Heu, Stroh, Hafer, Äpfel, was auch immer halt. war nur ein ganz kleines Problem, dass auf dieser Preisliste der Kartoffelpreis relativ niedrig angesetzt war. Und dann kamen dann plötzlich ganze Dorfgemeinschaften auf die Idee, dort Urlaub zu machen und mit Naturalien zu bezahlen. Und die haben dann halt mit Kartoffeln bezahlt. Und die sind da wirklich dann richtig mit dem Traktor dann hingefahren und haben dann wirklich anhängerweise die Kartoffeln dort abgeladen, um dann ihren Urlaub zu bezahlen. Und ehe wir uns versehen haben, hatten wir dann wirklich unseren eigenen Kartoffelberg. Und da nun mal Pferde keine Kartoffeln fressen, standen wir nun davor, ganz besonders meine Mutter, und hat gesagt, mein Gott, was machen wir denn jetzt mit diesen ganzen Kartoffeln? Und hat sie sich wirklich mit dem Thema Kartoffel so richtig beschäftigt. Dann hat sie richtig ganz viele Rezepte kreiert, hat auch eine Kartoffeldiät kreiert, hat ein ganzes Buch über die Kartoffeln geschrieben und hat auch gemerkt, dass die Gäste dort diese Kartoffel richtig mochten und geliebt haben und dass da ganz viel Potenzial auch drin steckt, in dieser kleinen, tollen Knolle. Dann kam mir wirklich auf die Idee zu sagen, okay, wir machen hier ein Kartoffelhotel draus.
Morgen. So, Sie kriegen ein Brot.
Vor dem Kartoffelhotel war Hanna Miet die Erste, die Besuchern des Rundlingsdorfs etwas zu trinken und zu essen verkaufte. Heute ist die 81-Jährige berühmt für ihr selbstgebackenes gutes Brot.
Was das ist, wissen Sie ja, Vollkorn, fein geschotet, selbstgemachten Sauerteig und im Steinofen gebacken.
Mittlerweile backt sie das 3 Pfund Vollkornbrot nur noch 2 bis 3 Mal die Woche. Dann duftet die Verkaufsstelle hinter der Eingangstür des Wohntraktes verführerisch. Auch ans Kartoffelhotel verkauft sie das saftige Brot aus fein gemahlenem Weizenvollkorn. Auf die Idee mit dem Brotbacken kam sie Mitte der 1970er Jahre. Damals konnte die Familie nicht mehr von der Landwirtschaft allein leben.
Und dann habe ich gegrübelt, was machst du jetzt? Und aufgrund meines alten großen Steinbackofen, habe ich gesagt, ich sage, weißt du was, ich will mal sehen, ob ich nicht ein Gewerbe kriege, Brot zu backen und zu verkaufen für Touristen. Und wie ich dahin kam beim Landkreis und bei der Bäckerinnung und alles, die schrien Hurra, denn die Leute hier in Lübeln, die konnten hier nicht mal ein Glas Wasser trinken. Die konnten nicht zur Toilette gehen. Das Museum hatte nur offen von 10 bis 12 oder nachmittags von 14 bis 17 Uhr. Und dann sagten sie, ja, Frau Miet, endlich macht einer was in Lübeln. War das Kartoffelhotel, das war ja alles noch nicht. So, und dann hatte ich mein Gewerbe zum 1. April 1980. Und wenn ich das jetzt noch durchhalte, dann habe ich am 1. April 40 Jahre voll. Und 40 Jahre das gute Brot. Denn das ist was Besonderes. Meine Mutter hat es schon so gebacken. Nur hoffe ich, dass ich 40 voll kriege. Und wenn nicht, ist auch egal. Wer weiß, was morgen ist.
Im Kartoffelhotel, 100 Meter vom Hof der Familie Miet entfernt, geht es nach dem Frühstück zum Verdauungsspaziergang in die weite Felder- und Wiesenlandschaft. Oder man bucht das Wellnessprogramm.
Einmal den Oberkörper frei machen.
Auch das hat hier mit der Kartoffel zu tun. Masseurin und Kosmetikerin Heide Brozart behandelt seit mehr als 25 Jahren Gäste mit den Erdäpfeln. Zum Beispiel mit einer Maske aus rohen Kartoffeln.
Ja, und das kräftigt auch schon mal das Bindegewebe, weil die Kartoffel ja auch kühlend ist. Wenn wir die gleich auftragen, das werden Sie auch merken. Ne, das entspannt, wirkt adstringierend, zusammenziehend, gibt der Haut Feuchtigkeit. Also kann man sehr viel mit der Kartoffel abdecken. Und natürlich auch durch die Stärke ist es auch und Salze talgregulierend. Das ist also auch bei einer Mischhaut sehr gut anwendbar.
Als Kartoffel verwendet Brozart im Frühjahr die fest kochende Prinzess, aber auch die Sorten Linda und Sieglinde sind beliebt. Etwa 15 Minuten wirken die Kartoffelscheiben ein.
Ich hoffe, dass Sie sich das überhaupt mal vorstellen können. Gucken Sie mal. Also wirklich mit Schale, weil da die Mineralstoffe drin sind. Ne?
Neben der belebenden Gesichtsmaske gibt es auch noch eine Art Fango-Packung für den Rücken aus gestampften Pellkartoffeln. Nach einer Kartoffelbehandlung und anschließender Ruhezeit fühlt man sich gestärkt für einen Besuch im Rundlingsmuseum. Das befindet sich gleich nebenan und ist von Ende März bis Ende Oktober geöffnet. Die Führung dauert etwa 1,5 Stunden.
Also hier haben wir eine Töpferei. Da haben wir das Pardemang, eine Verballhornung des französischen Wortes Appartement. Die Bauern kannten hier keine Toiletten bis zur napoleonischen Besatzungszeit. Die haben denen gesagt, das sollte man vielleicht mal einrichten. Hier haben wir jetzt einen Speicher, in dem wir Flachs- und Leinenproduktion darstellen. Also A, die Arbeitsschritte, B, die wirtschaftliche Bedeutung.
Der kenntnisreiche Dokumentar des Freilichtmuseums heißt Boni Goldlücke. Er erzählt, dass früher viele Wendlandbauern mit Flachsanbau und Leinenproduktion reich wurden. Bis Ende des 19. Jahrhunderts Maschinen in Fabriken für einen rapiden Wirtschaftsabschwung in der Region sorgten.
Ja, zweites Standbein war dann noch Hopfenanbau. Man hat hier also so 1750 bis 1900 auch sehr viel Hopfen angebaut. Das Wasser konnte man nicht trinken. Das war hier ursprünglich mal eine zum Teil sumpfige Gegend. Also die Wasserqualität war doch nicht so berauschend. Naja, und beim Bierbrauen werden die Keime abgetötet im Sudkessel, ne?
In weiteren Häusern und Hofgebäuden des Museums sind historische Küchen und eine Trachtenausstellung zu sehen. Zur Feriensaison zeigen pensionierte Stellmacher und Schmiede ihre alte Handwerkskunst. Nach dem Museumsbesuch und einem weiteren Spaziergang, zum Beispiel in das nahe Dorf Santemin oder Fahrradtour nach Lüchow oder Tolzefanz, freut man sich abends auf die Gaststube mit knisterndem Feuer im Kamin. Mehr als 2 Dutzend Kartoffelgerichte stehen auf der Karte, von Ofenkartoffeln mit Quark über Kartoffelsuppe mit Mettenden, Bratkartoffelgerichte, zum Beispiel mit Matjes oder Bauernfrühstück, Schnitzel mit Salzkartoffeln, Puffer und Kartoffelstäbchen, wie die handgeschnitzten Pommes hier heißen. Sogar ein Kartoffeldessert steht auf der Karte, Kartoffelbirnchen. Es ist ein Krokettenteig, der in eine Birnenform gepresst und frittiert wird. Serviert mit hausgemachter Apfel-Zimt-Marmelade kommt das Kartoffelbirnchen heiß serviert zu Tisch. Nach dem Essen wird Hochprozentiges angeboten. Sie ahnen es. Es ist ein Kartoffelschnaps.
Naja, also wenn man da nicht Appetit bekommt. Seit 25. Mai übrigens ist dieses Kartoffelhotel wieder geöffnet. Und auch die gute Hannah Miet backt wieder Brot für die Besucher. Wir haben uns erkundigt. Libanon, Annapurna, Iseosee und Lübeln, das waren die Reisenotizen für heute. Nächsten Sonntag geht's unter anderem nach Mexiko. Ich würde mich freuen, wenn ich dann wieder mit Ihnen reisen dürfte. Für heute erstmal wünscht Ihnen Andrea Stopp einen gemütlichen Nachmittag.
Esas tierras del rincón, las sembré con un guaypando. Se me reventó el bazón y sigue la yunta andando. Cuando llegué a medias tierras, el arado iba enterrado. Se enterró hasta la telera, el timón se deshojó. El yugo se iba pateando, el barzón iba rozando. El sembrado me iba hablando, yo le dije al sembrador, no me hable cuando ande arando. Se me reventó el barzón y sigue la yunta andando. Cuando acabé de piscar, vino el rico y lo partió. Todo mi maíz se llevó, ni pa' comer me dejó. Me presenta aquí la cuenta, aquí debes 20 pesos de la renta de unos bueyes, 5 pesos de magueyes, una nega, 3 cuartillos de frijol que te prestamos, una nega, 3 cuartillos de maíz que te habilitamos, 5 pesos y unas fundas, 7 pesos de cigarros, 6 pesos pues no sé de qué, pero todo está en la cuenta, más de los 20 reales que sacaste de la tienda, con todo el maíz que te toca, no le pagas a la hacienda, pero cuentas con mis tierras para seguirlas sembrando, y ahora vete a trabajar, pa' que sigas abonando. Me quedé pensando, sacudiendo mi cobija, haciendo un cigarro de hoja, y qué patrón tan sinvergüenza. Todo el maíz se llevó para su maldita troje, se me reventó el barzón y sigue la yunta andando. Échelo, oiga.